Ja, meine Lieben, wir haben das letzte Mal uns schon beschäftigt mit der alten Mondenentwicklung. Ich möchte heute noch ein paar Details dazufügen, die vielleicht ganz gut sind, um eben dieses Geschehen des Sündenfalls dann auch besser verstehen zu können. Also diese ganze Erscheinung mit der... Genau, ja, weil du bist immer hinter der Leuchte. Oder ich bin hinter der Leuchte, wie auch immer. Wir haben ja das letzte Mal auch schon sehr deutlich besprochen, dass mit der alten Mondenentwicklung eigentlich erst so richtig die Wirkung der Widersacher begonnen hat. Es gab zwar vorher also schon geistige Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind und dadurch eben durch dieses Zurückbleiben eben einen gewissen Staueffekt erzeugen, aber zunächst einmal eben nur in ihrer eigenen Welt. Und die Mondenentwicklung, da ändert sich das eben vor allem deswegen, weil die Hauptentwicklung, das heißt die Entwicklung der damaligen Menschen, das sind die, die heute Engel sind, Engelwesenheiten sind, damals auf diesem alten Mond stattgefunden hat, der sich von der Sonne getrennt hat, von der damaligen Sonne getrennt hat. Bei den vorhergehenden planetarischen Entwicklungsstufen war es so, dass zwar auch zurückgebliebene Wesenheiten es zumindest auf der alten Sonne schon gegeben hat, die sich abgetrennt haben, aber auf diesem abgetrennten Planeten hat nicht die hauptsächliche Entwicklung stattgefunden. Daher haben die halt dort Gelegenheit gehabt, ihre Versäumnisse nachzuholen, ohne die andere Entwicklung zu stören. Mit der alten Mondenentwicklung beginnen sich diese zurückgebliebenen Wesenheiten, wenn man so will, störend in die hauptsächliche Entwicklung einzumischen. Also daher beginnen sie da als hemmende Kräfte zu wirken, das heißt als böse Kräfte im weitesten Sinn. Wir wissen ja allerdings auch, dass das durchaus seinen Sinn hat, dass also der Widerstand sehr wichtig ist auch für die Entwicklung, also vor allem für die Eigenständigkeit der geistigen Wesenheiten. Wäre nicht auf dem alten Mond bereits diese Möglichkeit angebahnt worden, dann hätten wir auf der Erde nicht die Möglichkeit, aus Freiheit eben wirklich zwischen Böse und Gut zu entscheiden. Die damaligen Wesen konnten es noch nicht aus Freiheit, sondern auch dieses Zurückbleiben ist in einer gewissen Weise ein, Steiner sagt oft, sie wurden abkommandiert zu dieser Aufgabe. Also es wurden gewisse Wesenheiten eben bestimmt dazu, diese Rolle einzunehmen Widerstand zu leisten, der notwendig ist, der grundsätzlich notwendig ist, damit überhaupt eine Schöpfung zustande kommen kann, muss man sich auch bewusst sein. Weil wenn nur der schaffende Geist da ist, löst er sofort alles wieder auf. Weil der Geist, der schöpferische Geist, bedeutet ununterbrochene Verwandlung. Da gibt es eigentlich nichts Stabiles, nichts, was auch nur einen Sekundenbruchteil bestehen bleibt, sondern es wäre ein ununterbrochenes Sich-Verwandeln. Und es muss also im Grunde etwas da sein, dass das Tempo bremst in gewisser Weise, dass also dieser Entwicklung Widerstand entgegensetzt durch seine Trägheit, indem es sich eben nicht so leicht verwandeln lässt. Und das kündigt sich an schon während der alten Saturnentwicklung, dass eben etwas zurückbleibt, sonst hätte es da schon keine Schöpfung gegeben. Und das wird stärker während der alten Sonnenentwicklung und jetzt besonders tritt es hervor während der alten Mondenentwicklung. Wir haben gesprochen auch von dem Streit am Himmel, der passiert ist, der eigentlich stattgefunden hat in der Zwischenzeit zwischen alter Sonne und altem Mond. Das heißt, Die großen Entscheidungen sind gefallen in dem Zustand, wo eigentlich keine äußere Schöpfung vorhanden war. Und wir haben nur die Folgen dann später gesehen. Die Folgen, die herausgetreten sind, die wir noch heute am Himmel sehen. Also Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das, was wir heute als den sogenannten Asteroiden- oder Planetoidengürtel haben, der auch noch der äußeren Wissenschaft möglicherweise oder vermutlich Trümmerstücke eines werdenden Planeten sind, der hätte werden sollen, aber nicht werden konnte. Diese Trümmerstücke sind sozusagen die letzte Spur dieses Streits am Himmel, der aber eben schon im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond in Wahrheit stattgefunden hat. Aber da sind bereits Gesetzmäßigkeiten dadurch geschaffen worden, geistige Gesetzmäßigkeiten, die dann im Physischen diese Dinge bewirkt haben. Dann schauen wir uns aber noch ein bisschen genauer diese alte Mondenentwicklung an, vor allem auch welche Naturreiche es dort gab, welche Leibesgefäße es gab, die damals diese Engelwesenheiten, die ihre Ich-Entwicklung auf dem alten Mond durchgemacht haben, benutzen konnten. Allerdings nicht so benutzen konnten, wie wir heute unseren Leib beziehen mit unserem Ich, sondern ich habe das damals schon erwähnt, das letzte Mal, dass diese Engelwesenheiten im Grunde wie eine Art Gruppenseele gewirkt haben und sozusagen ihre Ich-Kraft in mehrere dieser Leibeshüllen hinein erstreckt haben. Also sie haben sich nicht einfach in einem Leib verkörpert, sondern sie haben von außen hereingewirkt in eine Mehrheit solcher Leiber. Haben dadurch ihr Ich-Bewusstsein entwickelt, aber natürlich auf eine ganz andere Art als wir Menschen heute. Weil das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn das Ich einen Körper für sich alleine sozusagen hat und in dem auch wirklich vollkommen inkarniert ist. Das waren diese Engelwesenheiten nicht. Und daher hat eben das Ich-Bewusstsein, das ja entsteht dadurch, namentlich, dass man sich an diesem Leibesgefäß stößt, sich spiegelt daran, hat einen ganz anderen Charakter, also wenn das so eine Vielheit ist. Abgesehen davon, dass es auf dem alten Mond noch kein festes Erdelement gab. Also der dichteste Zustand war ein Art zähflüssiger Zustand, wenn man so will. Aber ein zähflüssiger Zustand, ja, man kann sagen Wasserelement, aber eigentlich müsste man sagen ein lebendiges Wasserelement. Also auch nicht mit unserem heutigen Wasser zu vergleichen, sondern lebendes Wasser. Denn was es auf dem alten Mond noch nicht gab, es gab noch keine eigentlich tote Substanz. Also so wie wir sie heute kennen, also wirklich Mineralisches, sondern alles, also selbst der ganze Boden, wenn man so will, die ganze Masse dieses alten Mondes war lebendig, bis zu einem gewissen Grad, hat also einen gewissen pflanzenartigen Charakter von dem her auch gehabt. Hat natürlich,
bitte? Die Sphäre um den alten Mond?
Ja, genau, es gab also eine Sphäre um den alten Mond herum, es gab auch eine Atmosphäre, wenn man so will, und das war das, was Rudolf Steiner oder auch andere immer wieder genannt haben, die Feuerluft. Also ein Zwischenzustand eigentlich zwischen Feuer- und Luftelement, also auch etwas, was wir in dieser Form nicht kennen heute. Von dem aber die Alchemisten zum Beispiel immer wieder gesprochen haben, dass das also etwas ist, aber es ist eben keine heute äußerlich fassbare Substanz. Also es gab diese Atmosphäre des Feuernebels, diese Atmosphäre der Feuerluft, besser gesagt. Es gab aber auch dann die sogenannten Feuernebel, wo auch also das Wasserelement, also das Flüssige, integriert war. Das hat sich dann herausgebildet, also als dieser Mond, dieser alte Mond sich immer mehr verdichtet hat. Und diese Masse unten immer zähflüssiger wurde, dann gab es sozusagen aber auch feinere Dünste, die aufgestiegen sind, die sich mit dieser Feuerluft verbunden haben zu einem eigenen Feuernebel. Im Faust wird davon auch gesprochen und so. Also eben Goethe hat das entnommen, auch einfach alchemistischen Schriften, da hat es immer wieder davon die Rede. Und wenn man dann der Auffassung war bei den Alchemisten, dass das so eine Art Ursubstanz ist, die aller Materie zugrunde liegt, und es müsste einem als Alchemist gelingen, also mit diesen Kräften, die da dahinter verborgen sind, zu arbeiten. Und die stecken natürlich auch heute in der Materie drinnen sozusagen, aber es ist nicht äußerlich fassbar. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die dem entsprechen, stecken schon auch dahinter.
Drei Elemente aus der Erde.
Nicht? Ja, genau. Es gab also drei Elemente, es gab drei Naturreiche. Das unterste Naturreich war zunächst eine Art Pflanzenreich, nicht vergleichbar mit unseren heutigen Pflanzen, aber etwas, was sich trotzdem lebendig gestaltet hat. Was sogar bis in das Wasserelement, in das immer dichter werdende Wasserelement eingegriffen hat und da Formen gebildet hat. Also das, was wir Bildekräfte nennen, war damals schon dort sehr stark drinnen und hat gewirkt. Dann gab es über dem Pflanzenreich ein Tierreich zunächst einmal. Ich spreche jetzt von der Anfangsphase oder von der früheren Phase dieses alten Mondes, dieser alten Mondentwicklung. Das ist nämlich die Phase, wo dieser alte Mond noch mit seiner Sonne vereinigt war. Nicht, weil es hat so begonnen, die Entwicklung, als der alte Mond langsam herausgekommen ist, war wie immer mal alles zu einer Einheit verbunden. Und diese Einheit hat also herausgebracht, einmal die ganzen Eigenschaften, die von der alten Sonne gekommen sind. Das heißt, es ist auch einmal ein leuchtender Planet entstanden, wenn man so will, den man jetzt eigentlich schon richtig als Sonne bezeichnen kann, der also auch schon stabiler geleuchtet hat, während diese alte Sonne eigentlich rhythmisch geleuchtet hat. Da gab es Finsternisperioden und Helligkeitsperioden. Also sowas, was man heute bei den Pulsaren oder so zum Beispiel findet. Es gibt so veränderliche Sterne.
Da habe ich nachgeschaut, diese Pulsare, die pulsieren so in Sekunden- oder Millisekunden- oder Mikrosekundenbereich.
Ja, also die eigentlichen Pulsare, es gibt verschiedenste Arten von veränderlichen Sternen. Also Pulsare sind ein Extremfall.
Die sind ziemlich schnell,
richtig, ja.
Ich glaube,
die Pulsare wahrscheinlich eher am wenigsten. Also, aber es gibt unterschiedliche sogenannte veränderliche Sterne. Es gibt sogenannte bedeckungsveränderliche, die täuschen uns nur. Entsteht nämlich dadurch, dass irgendein dunkler Stern sich oder ein dunkler Planet, vielleicht sogar ein großer, sich davor schiebt und das abdunkelt. Und mit dem Fernrohr schaut es so aus, wenn man den dunklen Planeten nicht sieht, schaut es so aus, als würde das Licht zumindest schwächer werden. Also so ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis oder zumindest bei einer partiellen Sonnenfinsternis. Also das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt trotzdem auch Sterne, die also das Licht, das sie aussenden, wo das schwankt. Und die Pulsare, das ist ganz wichtig, das sind ein sehr spezielles Phänomen, da geht es wahnsinnig schnell. Und es gibt aber auch welche, bei denen das viel längere Perioden dauert, also wo die Helligkeit schwankt. Und man muss auch natürlich dazu sagen, man darf jetzt nicht sagen, aha, das ist jetzt genau so eine Welt wie die alte Mondenwelt. Oder wie die alte Sonnenwelt vielmehr. Es ist, wie soll ich sagen, vielleicht der Nachklang dieser Dinge, weil es sind trotzdem heute für den ganzen Kosmos andere Verhältnisse da, als sie eben zur Zeit der alten Sonnenentwicklung waren. Und also man kann das nicht eins zu eins übertragen darauf. Also in der Anfangsphase eben jedenfalls dieses alten Mondes tritt also ein Gebilde heraus, das jetzt gleichmäßiger zu leuchten beginnt, das also ein sonnenartiges Gebilde eigentlich ist, das jetzt erst so wirklich Sonnendasein in Wahrheit auslebt, weil die Entwicklung, die wir als alte Sonne bezeichnen, Steiner nennt das ja ganz bewusst eine planetarische Entwicklungsstufe. Das kann man noch nicht eigentlich als wirkliche Sonne bezeichnen, was damals war. Also das ist so ein Mittelding. Aber mittlerweile ist es eben durch die ganze alte Sonnenzeit aufgestiegen, so dass es jetzt wirklich eine selbstständige Sonne ist. Und das kommt jetzt heraus. Und in diesem Sonnengebilde bilden sich zunächst einmal diese drei Naturreiche heraus. Man kann sich vorstellen, dass die natürlich ganz anders sind als die heutigen Naturreiche, denn zunächst einmal gab es auch das Wasserelement noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also als das Ganze beginnt und herauskommt, kommt einmal Wärme wieder heraus, es kommt das Luftelement heraus. In dem Luftelement bilden sich schon die ersten Formen heraus, die diesen Naturreichen entsprechen, aber natürlich alles in sehr flüchtiger Gestalt. Und dann beginnt eine Phase der Verdichtung, wo einerseits das Wasserelement entsteht, andererseits der Klangäther sich herausbildet. Also Klangäther, der diese ordnenden Kräfte hat, die kommen jetzt heraus. Dadurch entstehen eben Formen, die bis zu einem gewissen Grad mit unseren Pflanzenformen vergleichbar sind, zumindest von den Gesetzmäßigkeiten her, weil das also in den Pflanzen tritt am deutlichsten der Klangäther einfach hervor. Das ist das Deutlichste. Und wie gesagt, darüber ein Tierreich, das heißt etwas, was schon Astralisches in sich trägt, oder beginnt aufzunehmen. Und es gibt eine Art Menschenreich. Dieses Menschenreich ist aber eben jetzt so, dass es also eine gewisse Körperlichkeit hat, die eben von den Engelwesenheiten benutzt wird, damit sie ihr Ich daran spiegeln können. Aber es ist noch nicht ein Ich wirklich inkarniert. Aber es ist... Es wirkt hinein. So wie man beim Tierreich auf dem alten Mond zu diesem Zeitpunkt sagen muss, das Astralische ist bei diesen Tieren nicht wirklich als Astralleib inkarniert, aber es wirkt hinein. Und auf der untersten Stufe, was das Pflanzenreich ist, da wirken eben die Bildekräfte hinein, also ätherische Kräfte, und da kommen eben ganz stark jetzt die Klangätherkräfte dazu. So, jetzt ist aber die Entwicklung so, dass diese Widersachermächte zunächst einmal drinnen sind. Normalerweise läuft also die Entwicklung jetzt dann so, dass sich ein Planet abspaltet von der Sonne und diese Widersachermächte oder diese zurückgebliebenen Wesenheiten dort ihre Entwicklung fortsetzen, nachholen, was sie versäumt haben, und die eigentliche Entwicklung geht auf der Sonne, also im Zentralgestirn weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern das Tierreich, also das Pflanzenreich, das Tierreich, das Menschenreich geht mit dem Planeten, der jetzt ausgeschieden wird, also das heißt mit dem eigentlichen alten Mond hinaus, trennt sich von der Sonne. Und die fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten bleiben bei der Sonne, die anderen Wesenheiten, das heißt die Widersacherwesenheiten, aber eben auch die Leibesgefäße, in denen sich unsere menschliche Leibeshülle oder unsere Leibeshüllen vorbereiten, die gehen hinaus mit dem alten Mond. Und die Engel müssen dort hineinwirken. Also es entsteht eine völlig neue Situation. Durch dieses Hinausgehen gibt es zunächst einmal auch eine Änderung in den Naturreichen. Solange das alles mit der Sonne verbunden war, gab es noch dieses schnelle Entwicklungstempo des Sonnenreiches. Das ist ja der Grund, warum etwas ausgeschieden wird, weil diese Wesen, die mit der Sonne verbunden sind, sich viel schneller entwickeln können, und sie würden aufgehalten werden durch das, was einfach sich nicht umformen lässt, so schnell. Und das wurde ausgeschieden. Diese Naturreiche haben also zuerst ein sehr, sehr hohes Entwicklungstempo gehabt. Das wird jetzt herabgebremst, wenn man so will, indem dieser Planet ausgeschieden wird. Und dadurch kommt auch eine gewisse, wenn man so sagen will, Materialisierung, eine gewisse Verfestigung hinein in diese Naturreiche. Und man kann sogar sagen, sie stürzen um eine halbe Stufe hinunter. Es entsteht nämlich jetzt auf dem alten Mond ein ganz eigenartiges Naturreich, das Steiner als mineralpflanzenreich bezeichnet oder auch als pflanzenmineralreich. Also es ist, man kann es beides nennen, er verwendet an verschiedenen Stellen beide Ausdrücke. Das heißt, es ist etwas, was zwischen Mineral und Pflanze steht. Es ist noch nicht fest, das kann es nicht sein, das feste Element gibt es noch nicht, also es hat noch eine gewisse Beweglichkeit. Es ist vielleicht vergleichbar von Ferne, wenn man sich vorstellt, ihr kennt diese Eisblumen am Fenster, wo das Eis kristallisiert. Und jetzt stellen wir uns aber nicht vor, die fertigen Eisblumen, die am Fenster kleben, sondern den Prozess, während dem sie entstehen. Den Wachstumsprozess. Also wir müssen uns eigentlich so vorstellen, wie wenn solche Eisblumen entstehen, wieder vergehen, sich verändern, ununterbrochen in Bewegung bleiben. Aber so eine Art Kristallisationsformen treten dabei auf, die pflanzenähnlich sind. Tatsächlich ist es ja auch bei unseren heutigen Kristallen so, dass wenn sie wachsen, solange sie wachsen, wirken eigentlich ätherische Bildekräfte auch drinnen. Daher machen Pflanzen im Wachstum immer pflanzenähnliche Formen. Erst wenn die dicht auf dicht gepackt werden, entsteht der Kristall. Und dann erstarrt irgendwann der Prozess und dann ist es tot. Dann ist auch kein ätherisches drinnen mehr wirksam. Aber während des Kristallwachstums wirken eigentlich Ätherkräfte hinein. Daher zum Beispiel kann man den Kristallisationsprozess benutzen als, wie soll ich sagen, als Messinstrument ist falsch gesagt, als Detektor, als Anzeigemöglichkeit für Lebensprozesse. Weil Lebensprozesse beeinflussen die Kristallisation. Da wurde zum Beispiel entwickelt die sogenannte Kupferchlorid-Kristallisation. Mit der kann man sehr gut testen, ob Nahrungsmittel, Wasser, Blut, alles Mögliche, wie sehr das mit Ätherkräften aufgeladen ist oder nicht. Je nachdem hat das einen Einfluss auf die Kupferkristalle, die sich bilden. Also das lässt man in so einer dünnen Schicht auskristallisieren und je nachdem, welche Formen da entstehen, ob da reichere Formen entstehen oder eben sehr einseitige, arme Formen entstehen, je nachdem hat man gewisse Möglichkeit einzuschätzen, wie weit da noch Vitalkräfte drinnen sind in der Substanz. Das lässt sich sogar, wenn die heutige Wissenschaft haben mit der heutigen Technik, ließe sich das sogar messtechnisch erfassen, weil man kann heute also die Komplexität von Mustern ohne weiteres erfassen.
Da gibt es ja von irgendeinem Japaner oder Wissenschaftler
diese... Der Emoto. Genau.
Ist das nicht genau dasselbe?
Ja, das geht genau in dieselbe Richtung, ganz genau, richtig.
Das heißt, diese Bildekräfte,
ja.
Folgen auch Informationen, oder?
Ja, genau.
Also, ist es egal, welche Information wahrscheinlich, also akustische Information zum Beispiel.
Zum Beispiel auch, ja. Ja, ne? genau.
Also, da schwirrt irgendwas im Äther und um zum Beispiel die Information dazu, dass das Hitler Flugblätzchen gemacht hat. Und wenn man das diese Flüssigkeiten vorspielt, dann verbindet sie das mit der Information, also diese Ätherkräfte.
Richtig, okay. Ja. Richtig.
Könntest du das vielleicht ein bisschen ausführen?
Naja.
Diesen Prozess kurz.
Also es wirkt in dem Fall hauptsächlich der Klangäther drinnen. Also auf dem spricht es am meisten an, also diese Kristallisationsprozesse. Jetzt, was ist der Klangäther? Steiner bezeichnet ihn mit Recht auch oft als den mathematischen Äther oder als den Zahlenäther. Das sind also einfach komplexe mathematische Gesetzmäßigkeiten drinnen. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir also mathematisch denken, bedienen wir uns eigentlich im Wesentlichen auch des Klangäthers. Also spielen andere Dinge auch eine Rolle, aber wir bedienen uns also sehr wesentlich des Klangäthers, wenn wir mathematische Gedanken formen. Also wenn wir zum Beispiel so Dinge erforschen, die man im 20. Jahrhundert schon begonnen hat zu erforschen, aber erst nach Steiners Zeiten, zum Beispiel diese ganzen Geschichten mit den Fraktalen und diese Dinge. Das sind mathematische Formen, die aus einem, wie soll man sagen, unendlichen unendlich laufenden Gestaltungsprozess hervorgehen. Also, wir haben das in der Waldorfpädagogik, haben wir das einmal gemacht, die Kochkurve zum Beispiel. Jetzt wird es ähnlich. Jetzt. Aus, nein, jetzt kommt der Mädel.
Ich hoffe, dass du es fotografierst.
Genau, ich habe es auch fotografiert, das ist ja festgehalten. Jetzt ist Zeit, dass die wegkommen. Das ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. So. Man stelle sich vor, ein Dreieck, gleichseitiges Dreieck. So, jetzt dritteln wir jede Seite und setzen wieder ein gleichseitiges Dreieck drauf. Jetzt gehen wir weiter. Wir dritteln wieder. Setzen wieder eine Spitze drauf. Nochmal überall. Also jetzt noch die Striche mit einem Zeichen. Wieder eine Spitze. So, jetzt kann ich das mit den Kleinen auch wieder machen und so weiter. Im Prinzip ein endloser Prozess. Das ist ein ganz simples Beispiel. Dadurch entstehen ganz komplexe Muster. Das wächst also immer mehr zu, die ganze Geschichte. Ja, im Prinzip hört der Prozess nie auf. Ich kann das endlos weiter tun im Grunde. Es ist also ein ganz simples Beispiel. Das nennt man sogenanntes Fraktal. Es ist eine fraktale Kurve. Fraktale Kurve nennt man sie deswegen, weil sie nicht nur eine Linie ist, aber noch nicht ganz eine Fläche ist, weil es wächst also zu sozusagen irgendwo mit der Zeit. Es kriegt immer mehr Spitzen und so, also irgendwie ist es sozusagen ein bisschen mehr als eine Linie eigentlich. Aber eine ganze gefüllte Fläche ist es trotzdem auch nicht. Daher nennt man es Fraktal, es ist also was zwischen Linie und Fläche. Und dahinter steckt eine mathematische Gesetzmäßigkeit, in dem Fall eine ganz einfache. Und hinter jedem Pflanzenwachstum, hinter jedem Kristallisationsvorgang stecken solche mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die dieses Wachstum sozusagen steuern, wenn man so will. Das sind diese Bildekräfte. Ich meine, dahinter stehen natürlich geistige Wesenheiten auch, die das jetzt in Gang setzen. Aber auf der rein ätherischen Ebene sind es eben Wachstumsgesetzmäßigkeiten, die durchaus mathematisch fassbar sind. Haben wir sicher noch nicht alle entdeckt, aber ein paar grundlegende, das war eben das Tolle, dass man im 20. Jahrhundert bereits also einige dieser Formen gefunden hat. Und sie haben sehr bemerkenswerte Eigenschaften, die man nämlich im Lebendigen immer wieder findet. Eine ganz bemerkenswerte ist, dass das eine gewisse Ganzheitlichkeit hat oder wie man es auch nennt, Selbstähnlichkeit. Weil das Ding schaut in der großen Perspektive immer ähnlich aus, wie wenn ich es in der kleinen Perspektive anschaue. Ich kann immer kleiner und kleiner werden, es ist immer so ähnlich wie das Ganze, Große. Es ist immer dasselbe Grundprinzip. Und das ist fürs Lebendige sehr typisch, dass also gewisse Formen sich auf verschiedenen Ebenen wiederholen. Also vor allem beim Pflanzenwachstum ist das typisch. Und im Prinzip ist das, also wenn man es jetzt genauer nimmt, als Mathematiker wird man dann auch sagen, man hat es mit Information zu tun bei diesen ganzen Dingen, weil ich kann diese ganzen Prozesse als informationsverarbeitende Prozesse auffassen, im Grunde. Und das heißt, weil wenn ich sowas zeichne in meinem Handy, ich werde dann nicht sehr weit kommen, wahrscheinlich sehr mühsam, also lasst man es halt am Computer machen. Und das geht wunderbar. Er kann wunderbar diese Formen zeichnen. Ganz präzise, also indem man einfach diesen, wie sagt man, Algorithmus ablaufen lässt. Und im Grunde nichts anderes passiert in der Natur, halt auf eine noch viel lebendigere Art, wie diese Bildekräfte anfangen, die Stoffe einzufangen und in diese Gestaltgesetzmäßigkeiten hineinzuordnen, wenn es eben auf geeignete Stoffe trifft. Das heißt, das funktioniert dann wieder in der Natur mit Stoffen, die halt irgendwo in dieses Bildungsmuster gut hineinpassen. Und so bilden sich eben heute die Pflanzenformen auf dem alten Mond eben bereits beginnen, sich solche Gebilde herauszuformen, die wahrscheinlich eh sogar noch viel eher diesen primitiven Formen sind als unsere heutigen. Und das bildet die Grundlage dieses damaligen Mineralpflanzenreiches, dass das hereinkommt. Und das heißt, man ist mit dem, wenn man heute in der Naturwissenschaft, in der Physik eigentlich so weit ist, dass wir jetzt auf dem Übergang sind, zu sagen, also was hinter der Materie steht, ist nicht bloß Energie, sondern es ist eigentlich Information. Also heute sagt man, die Realität, die materielle Realität besteht eigentlich aus Information. Das ist also unserem Alltagsverständnis wieder ganz entgegen, weil wir sagen, naja, Information, aber die muss ich doch wo aufschreiben. Also man sagt, brauche ich einen Zettel, wo ich es aufschreibe, oder zumindest eine Festplatte im Computer, wo es gespeichert ist. Aber die Physik sagt eigentlich heute umgekehrt, die eigentliche Realität ist die Information. Und wenn sich Information ändert, kann das als Energie erscheinen, und wenn das Ganze, die ganze Energie sozusagen in einem relativ kleinen Raumbezirk isoliert gefangen ist über eine gewisse Zeit, dann erscheint es uns als Materie. Das ist die letzte äußere Erscheinung. Das heißt aber, dahinter steckt als Realität Information, wobei natürlich der Informationsbegriff heute sehr abstrakt aufgefasst wird. Aber was als Realität dahinter steckt, sind eben diese Bildekräfte, die ätherischen Bildekräfte.
Und aber ist Information wenn Information so abstrakt ist, dann kann man ja auch etwas konkretisiert als Geister zu sagen, oder?
Ja. Kann man sagen, ich meine, es sind diese Bildekräfte zum Beispiel, sind dieselben Kräfte, mit denen wir denken. Also wenn wir denken, machen wir die Bildekräfte rege, und jeder Gedanke, den wir bilden, bilden wir eigentlich im Ätherischen. Nur, was dazu kommt, steckt unser Ich noch irgendwo dahinter, und es steckt auch was Astralisches noch dahinter, das auch tätig ist. Das heißt, die Bildekräfte machen das nicht alleine, sondern dahinter steckt noch was. Und das ist jetzt eben eine Frage der Definition, wie weit oder wie eng man den Begriff Geist fasst. Also wenn ich sage, damit zusammenfasse die ganze übersinnliche Realität, dann habe ich eben das Ätherische, also den Äther, dann habe ich das Astrale, und dann alles, was darüber kommt, also was auch mit unserem Ich zusammenhängt, das ist das eigentlich Schöpferisch-Geistige. Da ist nichts Schöpferisches mehr drinnen. Also das heißt, schon im Astralisch-Seelischen kommt Schöpferisches nur hinein durch den Einschlag, der von da oben kommt. Und der ist recht im Ätherischen. Das heißt, wenn ich Geist als das Schöpferische auffasse, dann gilt es nur für die Ebene da oben. Wenn ich als Geist im weitesten Sinne als Gegensatz von Materie nehme, dann da unten wäre also das Materielle, das Physische. Und dann wäre die Grenze sozusagen hier zu ziehen. Das ist jetzt da eine Frage, was ich dann darin einschließen will in den Begriff oder nicht.
Ich hatte eigentlich die oberste Ebene gemeint, oder? Weil die unteren sind auch nur Projektionen.
Ja, also, genau. Genau. Also die Ebene ist, also zumindest so, wie es jetzt unmittelbar das Stoffliche ergreift und ordnet, ist die untere Ebene. Aber natürlich kommen die, wenn man so will, die Ideen, die dahinter stecken, kommen von da oben.
Und was hat das Licht jetzt mit der Information zu tun?
Naja, es gibt eben verschiedene Ebenen. Bei den Ätherkräften, es gibt eben den Lichtäther, den Klangäther, den Lebensäther, der am stärksten gestaltende ist, also der notwendig ist, dass es heute auf der Erde Leben gibt. Also das heißt, dass die Bildekräfte auch bis ins feste Erdelement hineinwirken können und gestaltend wirken können. Und da entstehen noch viel komplexere Formen. Also was ganz charakteristisch ist, bis in die physikalischen Gesetzmäßigkeiten hinein im Übrigen, ist, dass der Lebensäther immer wieder zu Symmetriebrüchen führt. Alles, was der Klangäther macht, hat immer eher eine sehr symmetrische Struktur. Also das sind Formen, die irgendwo sehr symmetrisch sind. Und beim Lebensäther ist das aber nicht der Fall. Der bricht Symmetrien dann. Also wo die Teile nicht mehr ganz symmetrisch zueinander sind, trotzdem aber aufeinander abgestimmt. Und beim Lichtäther ist es so, dass natürlich also beim Licht, das von der Sonne kommt, erstens einmal die anderen Ätherformen, also Klangäther, Lebensäther und natürlich auch Wärmeäther sowieso mit verbunden sind. Also mit dem Sonnenlicht kriegen wir immer eigentlich das ganze Paket. Also nicht nur Licht, sondern wir kriegen eben die Wärme mit, aber eben auch Klangätherkräfte und Lebensätherkräfte. Und sagen wir so, die Lichtätherkräfte allein würden noch nicht ausreichen, um ein Pflanzenwachstum in unserem Sinne, wie wir es kennen, zu erzeugen. Also das sind noch sehr flüchtige Strukturen, die eigentlich sehr schnell wieder zerfallen und sehr schnell sich in die Welt verstreuen wieder. So waren eigentlich die Pflanzen gebildet, oder die pflanzenartigen Gebilde, die es gab schon auf der alten Sonne, wo es also nur das Luftelement gab, wo es den Klangäther noch gar nicht gab. Da gab es schon solche Gebilde, aber die lösen sich eigentlich immer wieder sehr schnell auf. Und der Lichtäther bringt eigentlich wirklich erst flüchtige Bilder, könnte man sagen, aus dieser Welt um. Der Klangäther ist der es schon in einem viel dichteren Zustand festhalten kann und dadurch können komplexere Formen auch über gewisse Zeit bestehen bleiben. Weil er kennt das Wellenformen zum Beispiel im Wasser oder so. Also Klangäther hängt da mit den Wellenformen sehr stark zusammen. Und
nicht der Lichtäther, die Idee, die dann aufgefangen wird und vielleicht auch verwirklicht wird.
Ja, aber dass es eben verwirklicht wird, dazu muss eben vor allem auch der Klangäther mit dabei sein, beziehungsweise im Festen dann auch der Lebensäther. Aber der Lichtäther bringt es sozusagen einmal zuerst einmal wie ein flüchtiges Bild mit sich. Das würde aber eben nicht ausreichen, um sozusagen die Natur wirklich so zu durchformen, dass sich dieses Bild auch, wie soll ich sagen, gegenständlich bemerkbar macht. Sondern es bildet sich ab und verschwindet eigentlich wieder. Also noch viel flüchtiger als Wolkengebilde. Weil Wolkengebilde, eine Wolke ist eigentlich schon ein sehr stark gestaltetes Gebilde. Also das ist noch viel flüchtiger wie Rauch oder was, der kurze Form annimmt.
Also ich versuche jetzt gerade, ich meine, ist das Thema jetzt gerade wichtig?
Nein, tun wir.
Weil wenn es wichtig ist, das Verständnis von
ja.
Meter im Allgemeinen, hätte
ja.
Eine Frage.
Bitte.
Dann, für mich ist es irgendwie jetzt, um diesen Äther zu verstehen, was projiziert der eigentlich? Ja, weil die Mathematik gibt es ja ohne den Klangäther. Und die Mathematik projiziert sich doch nur durch den mathematischen Äther in dem Fall, oder? Weil die Mathematik hat ja im Prinzip auch geistige Gültigkeit.
Ja. Nein, sie kommt aus dem Geistigen. Nur würde unmittelbar, wenn es aus dem Geistigen kommt, also als Idee kommt, könnte es nicht unmittelbar das Physische ergreifen. Es braucht also die Vermittlung. Die Ätherwelt ist sozusagen die Vermittlung. Eigentlich, da oben werden die mathematischen Ideen, wenn man so will, gefasst. Da werden sie entworfen. Da werden überhaupt die mathematischen Gesetzmäßigkeiten in gewisser Weise, kann man sogar sagen, geschaffen. Und die Mathematik, die wir jetzt finden und jetzt kennen, hängt eben stark mit unserer Erdenentwicklung zusammen. Und die gab es in der Form, gab es diese mathematischen Gedanken in dem Reichtum und der Fülle zum Beispiel am Anfang der alten Mondenwelt noch nicht. Diese
Gedanken, diese Schöpfungsgedanken, diese mathematischen Schöpfungsgedanken wurden während der alten Mondenentwicklung erst ausgebildet, so richtig. Daher sagt Steiner auch, der alte Mond ist der Planet der Weisheit, weil dort die Weisheit ausgebildet wurde. Und eben diese Klang-Ätherkräfte sind es, die das dann abspiegeln, die diese Schöpfungsgedanken abspiegeln, die sie in ein sozusagen ein dichteres Milieu hineintragen. Also da entstehen die Gedanken, da sind sie immer als seelisches Bild, wenn man so will, vorhanden. Das heißt, es erzeugt sich im Seelischen ein Bild dieser mathematischen Gedanken. Von mir aus machen wir im Seelischen irgendein Bild, wie so eine Kurve ausschaut. Jetzt vergleichsweise. Nur auch dieses seelische Bild würde noch nicht ausreichen, um das Physische zu ergreifen. Da ist nur eine Lücke dazwischen. Ich brauche also etwas, was aufnehmen kann, seelische Bilder, zugleich aber hineinwirken kann in materielle Prozesse. Und das ist genau der Äther. Der Äther ist etwas, was seelische Bilder aufnimmt und aber zugleich umwandelt in physische Kräfte. Also das, daher, alles was Energie ist oder so, steht irgendwo an der Grenze da. Da ist einmal kein Song, da geht Information, muss ich aber gerne was dazu sagen, Information in Energie,
Materie,
genau. Information, halt so wie wir sie heute im technischen Sinn kennen, ist halt dann nur ein abgestorbener Äther in Wahrheit. Also, was wir im Computer dann machen, ist eben nicht mehr offen für die Einflüsse von Drogen, während der Äther eben immer offen ist für die Einflüsse von Drogen. Das heißt, da kann immer wieder was Schöpferisches hineinkommen und das modifizieren. Und wenn ich das jetzt abschneide, aber von der Quelle oben, dann kann ich eigentlich nur mehr die vorhandenen Gesetzmäßigkeiten kombinieren und halt, da kann ich jetzt von mir hin programmieren, so viel ich will, aber damit schaffe ich nicht eigentlich wirklich was Neues von den Gesetzmäßigkeiten her. Ich lote halt alle Möglichkeiten aus, die es gibt. Also dann ist es in unserem Sinn tote Information, das ist der Unterschied zu den Bilderkräften. Abgesehen davon, dass so, wie wir es heute als Informationsbegriff kennen, es auch nicht selbstständig eingreift, so wirklich in die Materie.
Also alle Ätherkräfte sind Bilderkräfte, nicht nur die mathematischen?
Nicht nur die mathematischen, das ist ein spezieller Fall. Die Lichtätherkräfte sind es bereits, aber die reichen nicht aus, dass sie dann das Physische bis über das Luftelement hinaus ergreifen. Das heißt, sie können nur luftige Formen bilden.
Aber sie sind Bilderkräfte, okay.
Aber sie sind Bilderkräfte, genau.
Alle ätherischen Kräfte?
Alle. Ja, das letzte Zipfel sogar die Wärmekräfte, also sogar der Wärmeäther irgendwo. Okay. Aber das sind überhaupt Gebilde, die nicht fassbar sind. Wie wir gesagt haben, dass eigentlich sogar beim alten Saturn, der eine reine Wärmewelt war, es zumindest die meiste Zeit noch gar keinen Sinn hat, vom Raum zu sprechen, vom Raum in unserem Sinn. Es beginnt die Zeit, aber der Raum ist eigentlich noch gar nicht da. Das ist also dann schon sehr schwer vorstellbar. Aber auch bis dorthin hinein wirkt es sozusagen als Flüchtigstes. Und dann sehr viel stärker mit den Klang-Ätherkräften, das ist ein Riesenschub, und extrem stark dann mit den Lebensätherkräften, die bis ins Erdelement hineinwirken.
Aber ist es nicht so, dass die Ätherkräfte nicht nur sozusagen runtersenden, sondern auch rauf empfangen?
Ja, genau.
Schon auch.
Genau.
Also ja, Empfänge, ja. Und Wärme und alles kann man empfinden und deswegen muss ich nach unten raus.
Genau. Das ist eigentlich immer in beide Richtungen. Es ist immer Austausch in beide Richtungen. Und irgendwann wird dann das Physische wieder alles nur mehr in diese Richtung gehen und dann ist es als Physisches weg und es geht alles im Ätherischen auf, aber eben mit den Früchten trotzdem des physischen Daseins. Also weil diese Kräfte, das hat ja einen Sinn, dass das herunterkommt, es macht auf der physischen Ebene auch eine Veränderung durch, die rein im Ätherischen nicht passieren würde. Und das wird aber mitgenommen.
Also sozusagen die Erfahrung, wenn man so will, die aus dem Leben im Physischen passiert ist. Das wird mitgenommen dann.
Und wenn man jetzt wieder einen Bogen, Entschuldigung.
Ja, nur zu.
Wenn man jetzt wieder einen Bogen zugespannt zu diesen Pflanzen,
Mineralien, ja.
Reich,
ja.
Dann spielt es mit diesen Ätherorten wie zusammen?
Naja,
genau.
Naja, es wirken dann diese Ätherkräfte, also namentlich eben der Klangäther, bis hinunter jetzt ins flüssige Element. Und da bilden sich also jetzt diese Formen, und da wirkt aber zumindest so unmittelbar das Astrale nicht hinein. Der Unterschied ist eben, also bei den Mineralpflanzenreich, empfängt es zwar schon das alles von oben, natürlich, sonst würde der Äther nicht der Äther sein, aber entscheidend für die Gestaltung ist jetzt trotzdem das. Beim Tierpflanzenreich, das nämlich als nächstes kommt, also es gibt unten jetzt das Mineral, Pflanzen
am alten Mond.
Reich, auf dem alten Mond, ja. Und darüber gibt's das, machen wir es jetzt in der richtigen Reihenfolge, dass dazu passt, das Pflanzen-Tierreich. Das heißt, man hat Pflanzen, die etwas Empfindungsartiges in sich haben. Das heißt, da senkt sich das Astralische bis hinein in diese Körpergestalten, die entstehen, in die Gebilde, die entstehen. Auch nicht so, dass es, ich habe das eh gesagt, dass es nicht ganz als eigenständiger Astralleib drinnen ist, aber immerhin es ragt so hinein. Und dann gibt es darüber noch, was wird das jetzt sein, ein Tiermenschenreich. Tiermenschenreich. Dieses Tiermenschenreich hat jetzt schon ziemlich das Astralische in sich, das hat eigentlich schon einen eigenen Astralleib, aber die Ich-Kraft wirkt zwar hinein, aber sie tut sie nicht wirklich verkörpern, sondern sie ragt eben nur hinein. Und noch dazu so, dass das eben ein so ein Ich in mehrere Leibesgefäße hineinwirkt, und das ist noch nicht das menschliche Ich, sondern das Ich der Engelwesenheiten, die damals ihre Menschheitsstufe durchmachen. Das sind also die drei Naturreiche, die sich auf dem alten Mond ausbilden, nachdem die Sonne sich abgetrennt hat. Also zuerst war es eben ein Menschenreich, wenn man so will, aber halt eben natürlich nicht unsere heutigen Menschen, ein Tierreich, ein Pflanzenreich, und jetzt sinkt es eigentlich also eine halbe Stufe hinunter.
Aha, vor der Trennung. Was?
Vor der Trennung war es höher, genau. Mhm. Und eben dadurch, dass jetzt die Sonnenkräfte nur von außen wirken, dadurch geht das Ganze also einen Schritt Richtung mehr ins Physische, mehr ins Mineralische hinein, in die Richtung.
Also Steiner schildert das ja manchmal sehr, sehr witzig, geradezu, wenn er dort vom Kochsalat spricht oder so, dass also der Erdboden des alten Mondes so kochsalatartig war oder so. Also verschiedenste Ausdrücke verwendet er dafür, oder wie ein lebendiger Torfboden oder irgend sowas noch. Also das, aber es ist eben niemals, es kommt niemals so weit, dass es ganz tot ist. Also unser Mineralreich, unser heutiges, entsteht eben dadurch, dass ein Teil dann wirklich aus dem Lebensprozess herausfällt und zwar von dem geformt wurde, aber dann zieht sich das Ätherische zurück und dann bleibt das tote Mineral da. So wie man es wirklich bei jedem Kristallwachstum verfolgen kann, solange er wächst, wirkt noch das Ätherische drinnen. Ist schon sehr stark eingefangen von den bloß physischen Gesetzmäßigkeiten, aber immerhin, dass er kristallisiert bei jeder Schneeflocke, die sie bildet. Man kann die Gestalt der Schneeflocken, diese sechszellige Symmetrie, die typische, kann man wunderbar aus dem Molekülbau des Wassers erklären, dass die sechszellig sein muss. Und trotzdem ist jeder einzelne Schneekristall anders gebaut.
Und dann drinnen symmetrisch in alle Strahlen, ne?
Genau.
Was schon komisch ist.
Ja, ja, richtig.
Gibt es dafür eine rein physikalische Erklärung?
Naja, also es gibt für die Grundbauweise gibt's schon eine physikalische Erklärung. Also das hängt einfach zusammen mit dem Bau des Wassermoleküls.
Schon, aber das, dass die alle sechsfach symmetrisch sind.
Ja, oh ja, das hängt zusammen, wie sie die zusammenlagern. Also dadurch entstehen so, also die ich weiß nicht, ob ich das jetzt gescheit aufzeichnen kann, aber also so ein Wassermolekül ist ungefähr so gebaut. Und da, die lagern sie jetzt.
Ah, Moment, ich glaube, du hast die. Das ist klar, dass es sechseckig ist.
Ja, aber dadurch entsteht ein Kristallgitter, dass er sechszählige Symmetrie hat.
Ja, schon. Also keine Sorge, das habe ich verstanden. Die Sache ist nur die, dass diese Strahlen, die da sechseckig rausgehen,
ja,
jeweils genau gleich ausschauen. Ganz komplex sind aber.
Ja.
Also sind sechs gleichförmig.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist
richtig, ja, das ist richtig. Also das ist, da hat man schon deutlich die Wirkung des Klanggitters drinnen, wo eben wirklich das Ganze immer erfasst. Das ist richtig, ja, jetzt weiß ich
was. Gibt es einfach keine Erklärung.
Nein, ist richtig. Ist richtig, weil es wäre nicht einzusehen, warum nicht also bei so einem sechsstrahligen Ding.
Das ist jetzt 8.
Jetzt sind es 8. Was gedacht, das sind zu viel. So, jetzt. Warum nicht einer weiter wachsen soll und so weiter.
Genau,
bei so einem Schneestern wachsen sie immer gleich lang. Also.
Aber nicht nur die Länge, sondern die Form bis.
Die Form bis, genau. Genau. Also das ist ganz typisch, also schon das Eingreifen des Klanggitters, der dieses Gesamtwachstum sozusagen steuert, wenn man so will. Die Grundgesetzmäßigkeit nämlich wird schon vom Physischen aufgeprägt, dass es eben sechsstrahlig ist. Aber wie es genau ausgebildet wird, anhand des Grundmusters, das bestimmen die Ätherkräfte. Und da ist jeder dann unterschiedlich, aber jeder in sich symmetrisch an allen Dingen. Das ist das Spannende. Also da im Grunde sind diese Dinge schon ein deutlicher Beweis, selbst ein äußerlich fassbarer Beweis für das Eingreifen der Ätherkräfte, wenn man will.
Es gibt nicht einmal den Ansatz einer Erklärung.
Nein, eigentlich nicht. Nein, es gibt überhaupt die Form, die genaue Form eines Kristalls, für die gibt es überhaupt keine Erklärung. Wurscht, ob es ein Eiskristall oder ein sonstiger ist. Das ist eben das Spannende. Man kann zwar die Grundform des Kristallgitters, die ergibt sich ganz einfach aus den Molekülen, die daran beteiligt sind. Das ergibt sich ganz deutlich. Aber wie es im Detail dann ausschaut, die Feinheiten sozusagen und die Ganzheitlichkeit des Ganzen, da schaut es dann ganz anders aus. Und dazu kommt, dass also überhaupt, wenn so ein ganzer Kristall wächst oder was, gerade in den, wie soll man sagen, in den Fehlstellen, jeder Kristall hat Fehlstellen. Also kein Kristall ist so mathematisch exakt gebaut, wie es dem Kristallgitter entspricht. Also ein Kristallgitter.
Zeigen Sie jetzt nur in der Ebene, also ideal sitzt dann halt da überall ein Molekül drinnen und man stellt sich das so vor, dass das endlos so weitergeht, ganz exakt. In der Praxis stimmt das nicht, da gibt es ein Loch einfach drin, da fällt eins oder manchmal sitzt da ein zweites dabei, obwohl es nicht hingeht. Also ein natürlicher Kristall ist nicht so regelmäßig, wie er mathematisch exakt sein sollte. Und diese ganzen Fehlstellen zusammen bilden aber oft auch wundersame Muster. Und in denen steckt die ganze Lebensgeschichte des Kristalls drinnen. Da steckt drinnen, mit welchen Stoffen diese Stoffe, die den Kristallaufbau zusammengekommen sind, was passiert ist, das spielt zum Beispiel eine riesige Rolle bei den homöopathischen Präparaten. Also wenn man etwa diese mit Milchzucker macht, man es unter Umständen die Globuli, wenn die verrieben werden mit der Ursubstanz, dann werden zunächst einmal durch diese Ursubstanz, mit der man es verreibt, Fehlstellen eingebaut in den Kristall, die etwas zu tun haben mit der Substanz, die man eben verwendet hat da. Und jetzt nehme ich wieder etwas von dem, verreibe es wieder weiter mit Milchzucker, verdünnt es sozusagen dadurch, dann werden aber, wird das Muster dieser Fehlstellen weitergegeben. Zum Schluss habe ich Globuli, in denen nichts mehr von dieser Ursubstanz drinnen ist, überhaupt nichts mehr, aber die durch die Ursubstanz bewirkten Fehlstellen, das heißt den Feinbau des Kristalls, das wird weitergegeben. Und das ist der Träger der ätherischen Kräfte, und die sitzen auch nicht fix drinnen, sondern die sind ununterbrochen in Bewegung. Und trotzdem ordnen sie sich immer wieder zum selben Muster. Das ist das Interessante nämlich. Und das macht überhaupt erst den ganzen Kristall stabil, das kommt auch noch dazu.
Also das heißt, wenn ich jetzt ganz streng bin, selbst im tot scheinenden Kristall wirkt eigentlich immer noch was Ätherisches drinnen, ganz fein. Und wenn ich also so ein homöopathisches Präparat hernehme, dann sogar noch verstärkt. Aber im Prinzip bei jedem Naturprozess passiert das. Das ist ganz spannend. Und dasselbe gilt im Übrigen also bei Flüssigkeiten dann auch. Da sind die nur noch dynamischer, die ganzen Dinge. Aber auch in so einer Alkohol-Wasser-Mischung, die man für die homöopathischen Präparate verwendet, bilden sich solche Muster aus, die sich immer wieder selber regenerieren. Vor allem dann, wenn man diese Verschüttelungen macht. Also wenn man es nur einfach verdünnen würde, funktioniert das nicht sehr gut. Aber indem man das rhythmisch verdünnt, durch diese Dynamisierung, wie man es nennt, werden diese Muster unheimlich stabilisiert.
Können wir jetzt diese ganze Geschichte auf den menschlichen Körper übertragen und sagen, was tut es im menschlichen Körper?
Naja, wenn ich jetzt dieses Präparat aufnehme, dann werden diese Muster natürlich auch auf unsere Körperflüssigkeiten übertragen. Also wenn wir das aufnehmen, einmal auf die Magensäfte und so weiter, das Muster wird weitergegeben. Und da liegen eben ganz bestimmte Ätherkräfte drinnen, die zum Beispiel mit der Pflanze zu tun haben, aus der ich das homöopathische Präparat erzeugt habe. Und das heißt, das entspricht ganz bestimmten Lebensprozessen. Und wenn man jetzt als Homöopath oder wie auch immer das richtige Gespür dafür hat, dass dem Menschen jetzt diese oder jene Lebensprozesse, dass bei denen eine Störung vorliegt, dann kann er halt die richtige Pflanze oder die richtige Substanz draußen finden, die ein ähnliches Muster hat, auf das der Mensch dann anspricht. Und das kann dann die eigenen Bildekräfte des Menschen anregen, dadurch unterstützen.
Ich meine jetzt nicht durch die Annahme dieser hergestellten Produkte. Mhm. Ich meine überhaupt die Einwirkung der Ätherkräfte,
ja,
auf unseren Körper, so wie wir sind.
Ja, na, funktioniert hauptsächlich eben über unseren Flüssigkeitsorganismus und über die Muster, die sich dort bilden. Da wirkt der Klangäther vor allem drinnen. Da wirkt der Klangäther ganz stark. Also das heißt, indem wir einen Ätherleib haben, in dem eben auch die Klangätherkräfte drinnen sind, wirkt er vornehmlich dadurch, dass er also unsere ganzen Körperflüssigkeiten mit seinen Wachstumsgesetzmäßigkeiten durchzieht. Dazu liefert jetzt die Genetik, wenn man so will, liefert dazu Eiweißstoffe. Aber dass die Eiweißstoffe in die richtige Form und an die richtige Stelle kommen, das bewirken eben zum Beispiel primär einmal die Klangätherkräfte und in einer späteren Phase dann auch die Lebensätherkräfte. Aber wenn das so nach der Befruchtung anfängt, da die Zellteilung und das alles, da fängt an, sehr stark einmal lange Zeit der Klangäther zu wirken. Und aber eben in dem Flüssigkeitsorganismus. Und der Lebensäther greift dann immer mehr ein, je mehr sich da drin etwas zu verfestigen beginnt. Also wenn man schaut, unsere Wirbelsäule zum Beispiel, dann wird da sehr deutlich die rhythmische Struktur, nicht wahr? Wirbel, 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 Wirbel. Das ist also typisch Klangätherprinzip. Aber sie sind wieder nicht ganz gleich alle, sondern es ändert sich. Da ist, hängt ein Teil zusammen mit der Schwerkraftwirkung und so weiter, dass es sich anpasst also an die Erdenverhältnisse, also da wirken physische Gesetzmäßigkeiten hinein, auf der anderen Seite aber eben Lebensätter-Gesetzmäßigkeiten. Und so entstehen dann die komplexeren Lebewesen. Also das heißt, dort wo Wirbeltiere sind, ja, schon anfangen bei den Chordatieren, wo das nur so ein Knorpelstab oder was ist, da fängt es also richtig an, der Lebensätter zu wirken, zusätzlich zum Klangätter. Ich meine, bei einer Qualle oder was ist nur hauptsächlich Klangätter. Da ist nur sehr wenig Lebensätter-Tätigkeit drinnen. Und dann natürlich auch ganz wenig Astralisches, was drinnen wirkt, obwohl es schon ein Tier ist, aber so einen richtigen geschlossenen Astralleib hat so eine Qualle nicht. Das ist eher so eine Astralblase, in der diese ganzen Qualen jetzt drinnen schwimmen. Also mehr so eine gemeinsame Astralblase, wenn man das also so irgendwie schildern will. Daher die auch ganz stark, also, oder auch bei Fischschwärmen selbst ist das ja noch deutlich, wenn so ein Fischschwarm als Ganzes reagiert. Selbst da ist also noch sehr stark das gemeinsame Astralische, noch nicht so sehr das individuell verkörperte Astralische. Also wenn so ein Fischschwarm schwimmt, dann haben die eigentlich einen gemeinsamen großen Astralleib im Grunde. Das ist das ganz Wesentliche da. Und nur ein bisschen davon ist wirklich dem einzelnen Fischerl vorbehalten. Daher empfindet das einzelne Fischerl da relativ wenig, aber der Fischstrom als Ganzes sehr wohl. Also der ganze Schwarm. Also das sind schon spannende Dinge. Also jedenfalls diese Klangätter-Gesetzmäßigkeiten bereiten sich eben auf dem alten Mond vor. Also das heißt, da kommen diese Schöpfungsideen, diese, wenn man so will, mathematischen Ideen hinein. Die unterste Stufe davon sind eben dann aber selbst unsere physikalischen Naturgesetze. Selbst da wirkt es dann hinein. Das ist halt die unterste und primitivste Stufe. Im einfachsten Fall sind es dann welche, wo nicht so ein unendlicher Prozess dort laufen wird, sondern wo das sich in einer simplen Formel ausdrücken lässt. Also weiß ich nicht, Gravitationsgesetz lässt sich in einer simplen Formel ausdrücken. Das ist halt sozusagen dann die unterste Ebene dieser Gesetzmäßigkeiten. Geht aber dann natürlich irgendwo gleitend über in die eigentlich ätherischen Gesetzmäßigkeiten. Aber das lässt sich durchaus mathematisch beschreiben. Also es ist jetzt gar nichts dagegen zu sagen, Lebensprozesse, nämlich von den Formen her, mathematisch zu beschreiben. Das ist gar nichts einzuwenden dagegen, weil das ist genau das Adäquate. Und indem wir die mathematischen Gesetzmäßigkeiten denken, denken wir eigentlich genau mit diesen Bilderkräften. Weil so passiert es ja. Und in der Realität, wenn wir denken, ist ja eigentlich, dass diese ätherischen Bilderkräfte unser Gehirn durchformen. Im Grunde haben wir ja heute in den Neurowissenschaften den schlagenden Beweis dafür, dass wir zuschauen können, was mit dem Gehirn passiert, wenn wir denken. Und da sieht man eigentlich, dass das Denken das Gehirn formt, in Wahrheit. Weil es bilden sich zwar keine neuen Nervenzellen, zumindest nicht in der Großhirnrinde, aber sie werden immer wieder neu vernetzt. Und das ist ein wirklich fast pflanzenartiges Wachstum. Man braucht sich nur so eine Nervenzelle anschauen, wie das ausschaut. Das ist wie wenn sich da 100.000 Wurzeln irgendwo erstrecken, wenn die Blüten fehlen halt. Ja, die Blüten, das sind dann die Bilder, die wir im Seelischen dann nur haben. Das sind sozusagen die Blüten. Die bilden sich nicht physisch aus. Aber sie bilden sich im Ätherischen auf und diese ätherischen Formen gehen aber jetzt, wenn wir denken, nicht in die Bildung der Körperorgane hinein, sondern sie bilden im Seelischen etwas. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir mathematisch denken, kommt also von da
Der Schöpfungsimpuls geht sehr wohl durchs Astralische durch, ergreift es, da erleben wir aber noch gar nichts davon, das kriegen wir nicht mit, das ist völlig unterbewusst. Es geht ins Ätherische, da bildet es Formen, und diese Formen gehen aber jetzt nicht bis ins Physische. Das Gehirn ist eben so gebaut, dass es also nur, zumindest eben nur ein Teil, die Wurzelbildung, die geht bis ins Physische, das heißt Nervenverbindungen, aber das, was Richtung Blütenbildung geht, formt jetzt das Astralische. Und in dem Moment, wo es da das Astralische zu formen beginnt, sieht es Ich, ah, da ist ein Bild. Ein Gedankenbild zumindest. Das Erleben. Also es ist ein sehr komplizierter Prozess eigentlich, wie das Ganze funktioniert.
Wobei ja spontane Information wahrscheinlich fast beim Äther stecken bleiben müsste, oder? Also erinnerungstechnisch.
Mhm.
Weil die Nerven bilden sich nicht so schnell als die Nervenverbindungen.
Richtig, ja, ja, richtig, ja, ja. Also ich spreche jetzt nur von dem, was wirklich ganz ans Gehirn gebunden ist. Also das stimmt schon. Also. Und wenn man jetzt überhaupt lernt, leibfrei zu denken, das heißt also sozusagen sich für das Bewusstwerden der Gedanken nicht des Physischen bedient, dann geht es eben nicht bis da runter durch, sondern geht der Weg gleich da zurück.
Das heißt, das Gehirn ist eigentlich Verbindungsglied.
Ja.
Zwischen allen Körpern. Ne?
Nein, also es ist ein Spiegel hier.
Es ist ein Spiegel, ja, richtig, es ist ein Spiegel, aber es geht der Strom da durch, also wenn man es jetzt bisschen unternimmt.
Also der Trägerspiegel eigentlich.
Ja.
Er spiegelt nicht sofort.
Also
Hirn spiegelt nicht sofort, aber was zum Beispiel sofort spiegelt, sind solche Sachen wie Röten oder Sprechen und was weiß ich was. Das sind sofortige Spiegel. Ja. Aber wenn man jetzt dann im Sinne vom Gehirn selber unterwegs ist, dann...
Also ja, ja, natürlich. Und da wird das Ganze natürlich... In dem Moment, wo es wirklich das Gehirn berührt und ein Teil eben sogar geht in diese Bildung der Nervenfasern, halt dann diese auswachsen, das nimmt wahnsinnig viel weg dann von dem Ganzen. Es geht zwar schon ein Bild hinein, aber das ist ein Blüterl halt in Wahrheit, ein kleines, weil schon sehr viele Kräfte da verloren gehen. Und das heißt, das Bild ist vergleichsweise blass, vergleichsweise armselig im Vergleich zu dem, wenn es direkt, also ohne Gehirntätigkeit verbunden ist. Also wenn es direkt über das Ätherische zurückgespiegelt wird. Ich meine, da kommen wir halt dann hin, einmal in Richtung lebendiges Denken, bildhaftes Denken, imaginatives Denken, Imagination, richtige Imagination berührt eben halt dann in dem Moment das Gehirn gar nicht mehr. Dann,
alles im Ätherischen.
Dann ist es alles im Ätherischen, richtig. Aber es muss eben ins Ätherische zumindest, muss es also eingeschrieben werden. Also das heißt, solange es noch da durchgeht, das Astralische, wenn es herunterkommt, da haben wir noch kein Bewusstsein dafür. Warum? Das Bild, das da hereinkommt, ist also wesentlich feiner und zarter, als das Bild, das dadurch entsteht, dass dieser kräftig formende Ätherleib jetzt erzeugt, die Ätherkräfte. Das ist also tausendmal heller sozusagen, tausendmal stärker, tausendmal manifester. Und das heißt, es fällt unserem Bewusstsein leichter, es aufzunehmen. Also so weit sind wir noch lange nicht, dass wir das da aufnehmen können. Nein, im Gegenteil, wir sind jetzt so weit ist, dass wir sogar das physische Werkzeug brauchen.
Na, wird es denn erst im physischen dann bewusst?
Bitte?
Wird es nicht erst im physischen dann bewusst? Oder
naja, es wird...
Wissen das dann, was in Äther nur in Äther ist, ist dann auch das so bewusst dann?
Schon. Also, ich meine, das muss einem halt gelingen. Das ist eben eine Frage der Bewusstseinsschulung. Sagen wir so, wir haben ununterbrochen auch solche Spiegelungen, aber wir kriegen sie eben heute als Durchschnittsmensch nicht mit, weil man nur die ganz brutalen Spiegelungen mitkriegt, die durchs Physische erzeugt werden. Die sind das Armseligste. Aber sie sind mit einer unheimlichen brutalen Kraft sozusagen präsent. Und daher fällt es unserem Ich relativ leicht, sie zur Kenntnis zu nehmen. Also das heißt, was von da hinaufgespielt wird ins Seelische, das macht sie durch seine Grobheit, durch seine Stärke sozusagen kenntlich. Das im Ätherischen ist wesentlich feiner.
Subtiler.
So viel subtiler. Und dazu bedarf es eben der Geistesschulung dann, der Konzentrationskraft, Aufmerksamkeit, Steigerung, dass wir diese, erstens einmal lernen, diese Impulse, die übers Physische kommen, zu unterdrücken, weil das ist so wie Sonnenlicht überstrahlt die Sterne bei Tag. Sie sind genauso bei Tag da. Ja, wir haben den schönsten Sternenhimmel bei Tag, nur wir sehen ihn nicht. Weil das Sonnenlicht so viel, das Äußere so viel stärker ist und das völlig überstrahlt. Nur wenn wir vielleicht aus einem tiefen Brunnenschacht oder so schauen, dann kann man oben den Sternenhimmel sehen. Es geht. Wenn das Streulicht wegfällt, dann sieht man auch bei Tag so genauso die Sterne da oben. Und so ähnlich ist die Geistesschulung, dass sie jetzt uns lernt, uns auf so einen Blickwinkel zu konzentrieren und das ganze Störende auszublenden. Dann fällt uns auf, die Imaginationen sind eigentlich dauernd da. Wir haben alle, jeder, ununterbrochen Imaginationen. Also es ist nicht so, dass man die Imaginationen erst sie erzeugen müsste. Es ist ein ununterbrochen da. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist nur, sie zu bemerken. Und das andere wegzuhalten, wegzuschieben sozusagen in dem Moment.
Aber ist das nicht ein Hammer, also bewusst im Äther Körper zu sein?
Naja, schon, ja. Schon. Man merkt dann, also die Bilder sind eigentlich wesentlich feiner, etwas viel subtiler, aber unheimlich viel reicher. Ich meine, in der ersten Form, wenn man so ein richtiges, lebendiges Denken herankommt, dann hat es noch den ganz blassen, gedankenartigen Charakter, nur mit einer unheimlichen Fülle. Einer unheimlichen Fülle, es sprudelt einfach nur so. Und wo man sich so im Physischen oft noch abmüht, wie muss ich das logisch aneinander hängen und grübeln, da sprudelt es und das, die große Kunst ist eher, es festzuhalten und irgendwas davon niederzuschreiben oder auszusprechen überhaupt. Weil wenn ich nur eine Silbe ausspreche, sind schon 10.000 andere Sachen wieder drinnen, die aber alle dazugehören, die alle Facetten des Ganzen sind. Also die große Schwierigkeit ist dann, das zu halten überhaupt. Also daher hat man so oft das Gefühl, ich weiß, jetzt ist die Imagination da und ich kann sie nicht fassen. Sie ist eigentlich da, da sind zumindest die Gedanken, die dazu gehören, da. Und ich weiß, sie sind da und man kann sie nicht halten irgendwo. Sie erinnern davon wieder, weil es so viel ist, dass man gar nicht schafft, es auszusprechen, weil damit wir es hier kommunizieren können, ja sogar um es uns selbst ganz bewusst zu machen, müssen wir es dann letztlich runterholen. Weil wir erleben es zwar da, aber behalten kann ich im Grunde nur das, was ich dann da mit Hilfe auch des Gehirns formulieren kann. Das heißt, in ein Wort fassen kann, irgendwie es beschreibe oder sonst wie. Weil sonst ist es, erlebe ich es zwar in dem Moment und dann ist es weg. Ich kann das auch nicht erinnern. Das ist das Problem.
Erlebe ich da alle Ätherkräfte, Lichtklang und alles?
Im Prinzip wirken alle mit, ja. Das kann jetzt natürlich unterschiedlich sein. Ich meine, wenn eben sehr stark die Lichtätherkräfte auch beteiligt sind, dann ist es immer die richtige Imagination. Also da ist immer der Lichtäter auch sehr stark dabei. Was aber wenn man so will, modernen Hellsehen oder wie es heute ist, mehr zurücktritt. Es war also beim alten atavistischen Hellsehen waren viel stärker also die Lichtätherkräfte beteiligt. Jetzt sind sie mehr Klangäter, Lebensätherkräfte. Das heißt, dadurch wird das Ganze aber noch feiner im Erleben.
Entschwindet mehr.
Entschwindet mehr, ja, ja. Und wird dadurch noch leichter übersehen. Also man, man kommt endlich die große Imagination, man stellt sich vor, was Gott, was das für ein buntes, traumartiges Bild ist. Und das ist eigentlich ganz, ganz fein. Und eh schon längst da, aber man nimmt es gar nicht als solches zur Kenntnis. Weil man es ist also viel zu
Wunderes erwartet.
Ja, ja, genau. Genau, richtig. Richtig. Ja, also ist das so weit ein bisschen klar über Ätherkräfte und.
Ich tue mir ein bisschen schwer, ja, den Bogen zurückzuspannen, weil das war jetzt dann so ins Detail und irrsinnig interessant, aber
jetzt müssen wir wieder zurückfinden. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückfinden. Genau. Also überhaupt zu den Naturreichen des alten Mondes. Also es gab eben diese drei Reiche: Mineralpflanzenreich, Pflanzentierreich, Tiermenschenreich. Warum drei Naturreiche? Das hängt damit zusammen, dass der alte Mond die dritte planetarische Entwicklungsstufe ist. Also das heißt, auf dem alten Saturn gab es eigentlich nur ein Menschenreich. Im Sinne dessen, also die physische Körperlichkeit, die damals aber nur aus Wärme bestand, mit Hilfe derer bestimmte Wesenheiten, nämlich die heutigen Urengel, ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben. Es gab also noch nicht ein untergeordnetes Naturreich, das etwa unserem Tierreich entsprechen würde. Das heißt, weil was ist das Tierreich? Das ist ein Reich, wo kein Ich so direkt hineinwirkt. Das gab es also auf dem alten Saturn noch nicht, daher nur Menschenreich. Auf der alten Sonne gab es bereits zwei Reiche, denn ein Teil der Wesenheiten des alten Saturn haben ihre Entwicklung nicht vollendet, bleiben auf der Saturnstufe zurückstehen und ein Teil geht weiter, besteht jetzt im Grunde aus einem Wärme-Luftleib, weil das Luftelement dazukommt, und mit dem machen die Erzengel, die heutigen Erzengel, damals ihre Menschheitsstufe, also ihre Ich-Entwicklung durch. Daneben gibt es aber auch Körperlichkeiten, die hauptsächlich noch nur aus Wärme bestehen und die nicht von einem Erzengel-Ich, also im Sinne des heutigen Erzengels, bezogen werden, sondern die halt dadurch Tiere, unter Anführungszeichen, sind, überhaupt nicht vergleichbar mit unseren heutigen natürlich, aber vom Begriff her ist das dann das, was sie als Tierreich bildet. No, und wenn es zum alten Mond geht, haben wir noch eine Stufe zurück, weil es können Wesenheiten sein, die zurückgeblieben sind auf der alten Saturnstufe, es können Wesenheiten sein, die auf der alten Sonnenstufe zurückgeblieben sind und eben welche, die wirklich der aktuellen Entwicklung entsprechen, der Mondenentwicklung. Letztere bilden das Menschenreich zunächst auf dem alten Mond. Dann gibt es das Tierreich und das Pflanzenreich. So, und dann mit dem Austritt der Sonne, haben wir gesagt, rutscht es eine halbe Stufe hinunter und es entsteht aus dem Pflanzenreich ein Mineralpflanzenreich. Aus dem Tierreich entsteht ein Pflanzentierreich. Und aus dem Menschenreich entsteht ein Tier-Menschenreich. Also sind jetzt einfach Bezeichnungen dafür, dass mit diesen ganzen Naturreichen eine gewisse Verhärtung stattgefunden hat. Das soll es eigentlich im Grunde ausdrücken. Und im Grunde hat es dadurch, dass das Ich der Engelwesenheiten, nämlich die auf dem alten Mond ihre Ich-Entwicklung durchmachen, im Grunde schwerer hier hineinzuwirken. Weil, und das oben geht es da in die zwei unteren Reiche wirken sowieso nicht hinein, aber in da. Das Tiermenschenreich liefert ihnen die Körperlichkeiten, mit deren Hilfe sie ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Und das sind halt die anderen beiden Naturreiche.
und eben in allen diesen Wesenheiten aber wirkt jetzt als Neues der Klangäther drinnen, zusätzlich zum Licht- und Wärmeäther. Das ist auch noch das Wesentliche, und dadurch entstehen im Vergleich zur alten Sonne wesentlich komplexere Formen, Formgebilde, die eben immer mehr auch diesen, wie soll man sagen, komplexen mathematischen Ideen entsprechen, die jetzt geschaffen werden während dieser alten Mondenentwicklung.
Da kann man wirklich sagen, geschaffen, oder muss man sagen, einfach nur auf diese Ebene gebildet? Weil erschaffen, also der Geist erschafft ja nicht in der Zeit, oder?
Ja, das ist.
Die Gesetze waren schon immer vollkommen und werden sie immer sein.
Das, ja.
Werden verschieden abgebildet und gebildet aus den Gesetzen, oder?
Ist richtig. Also sagen wir mal so.
Man müsste jetzt, wenn man da hinaufgeht, ja dann sagen, also gut, das ist die Astralwelt, dann kommt das sogenannte Devachan. Im sogenannten Devachan, also das ist das Geisterland, wie es Steiner nennt, oder die geistige Welt im engeren Sinn, die ist aber noch immer nicht die Schöpfungsquelle. Da haben wir auch schon gesprochen, es geht ja noch höher, da bis zum Nirvana hinauf. Dort ist eigentlich der Punkt, wo ich zumindest nichts mehr unterscheiden kann. Also das heißt, diese Gedankengebilde, die in der geistigen Welt tätig sind, oder diese Gedankenwesenheiten, die da tätig sind, die sind durchaus in Wahrheit noch nicht das Schaffende selber, sondern auch bereits etwas Geschaffenes, in gewisser Weise.
Das kann man wahrscheinlich ewig so weiter.
Das kann man, ja, also wir können es halt bis zu der Ebene Nirvana irgendwo verfolgen und dann ist es aus. da wissen wir dann gar nichts mehr. Also wie es dann weitergeht, das ist, sage ich mal, zumindest im Moment weit über unserem Horizont. Ich meine, es ist schon wahnsinnig schwer, sich diese geistige Welt im engeren Sinn jetzt, also das Devachan, vorzustellen. Es sind Gedankengebilde, die, da gibt es sogar noch zwei Ebenen davon. Es gibt das untere Devachan und das obere Devachan, oder mit indischen Begriffen genannt, das Rupa und das Arupa. Devachan, Rupa heißt Form, also das heißt, es gibt eine untere Ebene der geformten Gedanken und es gibt eine obere Ebene der noch ungeformten Gedanken, wo es ja nur sozusagen die Keime für Gedanken sind, die aber noch nicht ausgearbeitet sind. Also das heißt, man könnte sagen, im oberen Devachan ist einmal eine grundlegende Idee irgendwo, aber das, bis ich die ausarbeite, dauert es eine Zeit, und das passiert im unteren Devachan. Dort ist dann sozusagen das ganze Gebilde ausgearbeitet. Aber es auch nur Gedanken zu nennen, ist wahrscheinlich sehr irreführend, wenn wir dann immer an unsere Gedanken denken. Und die sind eben nur ein sehr blasses Bild. Eben das Bild, das entsteht, wenn von da oben irgendwo das alles herunterkommt bis da her und dann vom Gehirn zurückgespiegelt wird. Das ist das, was wir davon merken. Daher kann man sagen, tatsächlich in unserer Gedankenwelt haben wir das Bild der geistigen Welt im eigentlichen engeren Sinn. Also so wie wir in der Gefühlswelt vorhin ein Bild der Astralwelt selber haben, so haben wir eben in unseren Gedanken, die wir uns bilden, ein Bild der himmlischen Welt, der geistigen Welt. Aber es ist halt ein sehr, sehr abstraktes Bild. Weil hier durch diese Spiegelung am Physischen der größte Teil einmal verloren geht und nur das Brutalste zurückgespiegelt wird, sozusagen. Also wenn man ein sehr grobes und sehr starres Bild, weil dazwischen bewegt sich das alles unheimlich fein und unheimlich viele Feinheiten, ganz lebendig, bewegliche sind dazwischen. Und wir haben sozusagen, erleben nur das Knochengerüst dieses Gedankengebildes. In Wahrheit ist das, was da aus Devachan herunterkommt, was unheimlich lebendig ist.
Und wo, in welcher dieser Welten hört Zeit und Raum auf? der Einfluss oder überhaupt das Vorhanden?
Naja, also es ist so, dass im Ätherischen, das Ätherische könnte man sagen, ist die strömende Zeit in gewisser Weise. Also Äther hat immer was mit zeitlichen Prozessen zu tun. Daher kann ich mich, wenn ich mich im Ätherischen bewege, bewege ich mich im Zeitlichen, nicht im Räumlichen. Das heißt, das Räumliche in unserem gewohnten Sinn hört eigentlich da schon auf. Dann kommen wir in die Zeitenwelt hinein, wo es so schön im Passivfall heißt, zum Raum wird hier die Zeit. Weil ich da eigentlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft bis zu einem gewissen Grad überschauen kann gleichzeitig. Ich kann mich bewegen sogar in der Zeit. Ich kann in die Vergangenheit, ich kann in gewisser Weise in die Zukunft gehen. Wobei Zukunft eben da, jetzt könnte man sagen, naja, da weiß ich dann alles, was passieren wird. Ja, nein, weil nicht alles von dem, was im Ätherischen veranlagt ist, auch sich im Physischen manifestiert. Also zum Beispiel, also als banales Beispiel, es ist im Ätherischen veranlagt, dass eine Rose von unten herauf bis zur Blüte wächst. Das ist veranlagt. Und das heißt, ich kann mich, wenn ich die Urpflanze zum Beispiel, das Urbild der Rose studiere, kann ich jederzeit vom ersten Keim bis zur Blüte alles verfolgen. Und ich muss nicht warten, geduldig, die paar Monate, bis das da herausgewachsen ist. Ja, es kann sogar passieren, dass versehentlich ein Rosenmäher da überfällt oder sonst was und dass der Rose halt leider nichts wird. Das ist ein rein physisches Ereignis. Aber im Ätherischen bildet sich die Blüte in jedem Fall. Also dort ist sie vorhanden. Das heißt, von dem her kann ich immer das ganze Wesen überschauen, das ganze Zeitwesen einer Pflanze zum Beispiel überschauen. So kann ich auch das gesamte Wesen selbst von historischen Prozessen überschauen in einer gewissen Weise. Kann also auch in gewisser Weise in die Zukunft schauen, was sich anbahnt.
Nur als Möglichkeit.
Als Möglichkeit, genau. Und ich kann vor allem auch sehen, was sich nicht anbahnt. Was dann eine Unmöglichkeit eben darstellt. Weil viele können sagen, nee, ich kann spekulieren, es kann so oder so werden. Aber wenn ich im Ätherischen dazu überhaupt keinen Prozess finde, der in die Richtung geht, wird das auch mit Sicherheit nicht passieren. Das ist sogar die noch sicherere Aussage. Weil die Prozesse, die im Physischen passieren, brauchen eben den Einschlag von da oben. Und wenn da nichts ist und von dort nichts kommt, wird es auch nicht kommen. Ich kann nur nicht mit Sicherheit sagen, dass alles, was im Ätherischen veranlagt ist und dort ausreift, dass das auch wirklich bis ins Physische eingreifen wird.
Naja, aber wo ist der Einfluss, der menschliche Einfluss zum Beispiel von einer größeren Gruppe, die dann ja etwas bilden auch?
Ja, natürlich, ja.
Das kann jederzeit passieren.
Natürlich, ja, natürlich. Natürlich, aber eben jeder Prozess im Ätherischen ist eben so, dass wenn er im Physischen wirksam ist, legt er sich eben in der Zeit auseinander. Im Ätherischen kann es zwar in einem Augenblick schaffen, sozusagen, aber in dem Moment, wo es ins Physische eingreift, legt es sich in die Zeit auseinander. Also das heißt, die Zeit in unserem Sinne entsteht dadurch, wenn das Ätherische ins Physische hineinwirkt. Und eben jetzt im Ätherischen habe ich das Samenkorn und die Blüte als ein Erlebnis gleichzeitig vor mir. Das, weil da die gesamte Gesetzmäßigkeit der Pflanze drinnen liegt. Aber im Physischen kann es nur der Reihe noch entstehen. Und ich zuerst unten die kleinen Blattern und der Knopf und die Blattern und dann wird es größere Blattern und irgendwann kommt dann die Blüte heraus.
Also mit unserer menschlichen Logik ist es halt schwer zu fassen, dass es halt dann über der Ether-Ebene dann in dem Fall keine Aktivität gibt. Also wenn man im Astralen zum Beispiel oder im Geistigen.
Naja, es ist jetzt so. Es ist, man könnte sagen, also unten gibt es also unseren gewohnten Zeitfluss. Im Ätherischen bewege ich mich in der Zeit hin und her. Im Astralischen ist es in gewisser Weise so, dass die dass es schon so etwas wie Zeit gibt, aber im umgekehrten Sinn, nämlich sie kommt uns entgegen, von der Zukunft in die Vergangenheit. Also im Astralischen habe ich eigentlich immer Zukunftsbilder, die mir aus der Zukunft entgegenkommen. Naja, warum? Das Physische hängt eigentlich in letzter Konsequenz immer mit dem Vergangenen zusammen. Dass überhaupt etwas physisch wird etwas nur, wenn es abgestorben ist. Das heißt, in dem Moment, wo der lebendige Prozess zu Ende ist, ganz aufgehört hat, dann ist es physisch geworden. Das heißt, der eigentliche Prozess war vorher, der ist jetzt weg. Also das heißt, das Physische ist immer ein Monument der Vergangenheit. Also das heißt, genau, da wäre Kausalität. Da ist auch alles fertig bestimmt, weil da ändert sich nichts mehr. Da kann ich damit die Steine umordnen höchstens. Aber sozusagen grundsätzlich ändert sich da nichts mehr. Also das heißt, Physisches ist Vergangenheit. Astralisches Zukunft. Da kommt was entgegen sozusagen. Eben, nämlich warum? Weil von da immer wieder der neue Einschlag kommt. Das heißt, ins Astralische bildet sich immer wieder etwas hinein, was es noch nie gegeben hat, durch den Einschlag vom Geistigen. Und das lebt im Astralischen und kommt uns entgegen sozusagen. Und das ist auch eine Art Bewegungsprozess, den man erleben kann. Eigentlich, das hängt mit dem seelischen Osten zusammen. Das ist das, wo man sozusagen das Gefühl hat, von dort kommt das geistige Licht, von dort kommen immer wieder neue, noch nie dagewesene Bilder herein. Mhm. Während im seelischen Westen, wenn man so will, dort gehen die alten Bilder unter. Da merkt man, wie es da unter verschwindet irgendwo. Da ändert sich nichts mehr. Das sind tote Bilder eigentlich nur.
Okay, und was spielt die Zeit auf der geistigen Ebene für eine Rolle, sozusagen?
Naja,
das ist schwierig,
da ist es schwierig, ja. Da ist es schwierig. Ich meine, da ist eben höchstens dieser zyklische Zeitbegriff. Spielt eine Rolle, also es ist zwar schon eine Bewegung da, die aber wieder in sich selbst zurückläuft.
Wiedergeburt
zum Beispiel. Mit Modifikationen natürlich und so weiter, aber
also Spirale.
Spirale, richtig.
Aber es ist ja auch wieder sehr greifbar.
Ja, ich meine, da wird es sehr schwierig, es einfach auszudrücken irgendwo.
Okay, und jetzt fällt mir noch eins, um das Bild irgendwie zu vervollständigen.
Ja.
Das ist dann mit den, wie dieses Naturell, diese jeweiligen Welten, also physisch, ätherisch und astral, zusammenhängt mit den darin waltenden Kräften. Also im Astralen sind das ja Sympathie und
Antipathie. Mhm, richtig, ja.
Und im Äther sind das Lebenskräfte.
Im Äther sind es Lebenskräfte. Also da sind eben diese verschiedenen Ätherarten, die sie eben der Klangäther in diesen mathematischen Gesetzmäßigkeiten kundgibt, zum Beispiel, also in diesen Formbildungsprozessen, in diesen Klangformen, die entstehen, der Lichtäther, der einfach Bilder transportiert oder weitergibt, die, naja, göttische Farbenlehre. Das Tolle an der göttischen Farbenlehre ist ja, dass die eigentlich nicht nur im physisch-sinnlichen gilt, sondern dass die im ätherisch-astralischen genauso gilt. Das Spiel zwischen Licht und Finsternis. Wenn ich jetzt sage, im Astralischen habe ich den Ort, wo das Geisteslicht hereinkommt, das ist also der Lichtpol. Und ich habe den anderen Pol, wo das Schöpferische erstirbt, das ist der Pol der Finsternis. Und zwischen diesen spannt sich das ganze Farbspektrum, die ganze Farbpalette. Das liegt tatsächlich dem astralisch-farbigen Erleben zugrunde und mit dem hängt aber, und diese Bilder davon, die transportiert der Lichtäther zum Beispiel weiter. Der gibt Kunde davon. Aber so, dass es eben jetzt noch nicht ausreicht, um diese Bilder wirklich in die dichte Materie hineinzutragen, sondern gerade bis ins Luftige irgendwo.
gut.
Aber das soll, also der Bogen, den ich gerade versucht zu spannen, ist, warum hängt, wie hängt es das zusammen, dass im Astralen alles von der Zukunft kommt, sozusagen? Und es dort drinnen und Sympathie- und Antipathiekräfte gibt. Wie hängt das zusammen? Das ja. Muss ja in, wenn es in der Natur des Astralen liegt,
ja,
muss
es ja, es ist richtig. Also eben beim Astralen jetzt vielleicht, ich meine, es ist auf jeder Ebene von da, aber beim Astralen am deutlichsten, da ist die geistige Quelle. Wo die geistige, das heißt, das Schöpferische hineinkommt, strahlt das Licht auf. Und das Licht, das hängt zusammen auch mit dem Sympathieelement, dieses sich öffnen dem Licht. Es wird vielleicht deutlicher noch ein Gegenschlag zur geistigen Finsternis, das wäre das, was vom anderen Pol heraufkommt, von unten. Was eigentlich erstarrende Kräfte hineinbringt, was also das geistige Licht zurückdringt und sagt, das Seelische, so wie es fertig ist, so will ich es behalten. Und damit verfinstert sie eigentlich das Geistige. Und will nicht, stößt eigentlich das Geistige zurück, das hereinkommen will. Also das ist eigentlich die Antipathie gegenüber dem Geistigen primär mal. Primär hat es ihre Quelle daran, dass ich verweigere, dass Geistiges hereinkommt. Weil ich sage, mit dem, was da reinkommt, habe ich genug, mehr ertrage ich nicht. Was absolut notwendig ist, weil wir sonst sozusagen geblendet werden von dem geistigen Licht. Das, in dem Mysterium der Arme kommt das irgendwo immer, ein paar Mal sogar vor mit der Astrid und so, ich webe Dunkelkräfte, die ins Licht und so ähnlich irgendwo. Weil wenn nur strahlende Helle ist, stellt sich vor, nur in strahlender Helle zu stehen, was sehe ich dann gar nichts. Und alles gleichmäßig hell, strahlend, leuchtend ist, dann nehme ich gar nichts mehr wahr, im Grunde. Abgesehen davon, wenn es stark ist, bin ich geblendet. Aber selbst wenn es nur gleichmäßig hell leuchtend alles wäre, sehe ich keine Differenzierung mehr, verschwimmt sie mir. Also ich brauche genauso die Dunkelheit dazu. Ein Bild entsteht erst, wenn sie schon bei einer Zeichnung. Ein weißes Blattl allein ist nicht sehr aussagekräftig. Ich muss jetzt ein paar schwarze Striche hineinmachen und dann entsteht plötzlich was. Mhm. Also das heißt, dort wo Licht und Finsternis zusammenkommen. Aber trotzdem ist eben Zuwendung zum Licht, ist die Sympathie, Abwendung ist die Antipathiekraft. Also das hängt.
Also ich bin wahrscheinlich irrsinnig umschränkt, aber
nein, gar nicht.
Für mich ist es so, ich habe gerade so ein Koordinatenkreuz.
Ja.
Vor meinen Augen. Und auf der horizontalen Achse ist die Zeit und auf der vertikalen sind im Prinzip dann oben das Geistige und unten das
Materische,
Sympathie und Antipathie. Wie bedingt dieses Prinzip von Sympathie und Antipathie diesen Zeitstrom, der im Prinzip aus unserer Sicht verkehrt läuft?
Dass es also von der Zukunft kommt, das ist der Pol, also wo das Licht hereinkommt, das ist zugleich der Zukunftspol. Weil das Schöpferische ist immer das Zukünftige, das noch nicht manifestiert ist, das ist die Zukunft. Während das, was mit dem Antipathiepol zusammenhängt, mit dem Finsternispol, das ist die Vergangenheit. Das ist das bereits Hereingekommene, das sich jetzt nicht mehr ändert. Und also so hängt Vergangenheit mit Antipathie, wenn man so will, zusammen. Auf der Ebene. Und Sympathie mit der Zukunft.
Und mit Licht.
Und mit dem Licht, genau. Das heißt, Licht, wir hätten da Licht, aber geistiges Licht jetzt. Wir hätten die Sympathie und wir hätten Zukunft, genau. Und was da nach unten geht, hängt eben da mit den Antipathiekräften, mit der Vergangenheit und mit der Finsternis zusammen.
Und man kann wirklich sagen, das, was, was astral ist, läuft wirklich rückwärts aus unserer Sicht. Kann man das wirklich so sagen? Es eilt seinen Ursprung zu. Das heißt, das geistig vorbestimmt ist.
Ja, in gewisser Weise kann man das schon so sagen, ja. Oh ja, doch.
Also wenn das jemand schnell rein sollte, das ist ja schwierig.
Es ist halt eben dadurch, dass es aber dieses Wechselspiel Sympathie, Antipathie hat, ist es eben nicht so rein. Also das eigentlich, wenn man nur diesen Zukunftsaspekt, das kommt mir aus der Zukunft entgegen, nehme ich heute halt jetzt ins Auge den Pol sehr stark, was aus dem Geistigen, aus der schöpferischen Quelle erleuchtet wird. Wenn ich den Finsternispol mehr ins Auge fasse, dann wird dieser entgegenkommende Charakter nicht mehr so herauskommen. Das heißt, das ist auch ein bisschen in sich differenziert. Also das heißt, es kann schon im Seelischen auch sein, dass das sehr in den Hintergrund tritt, das Entgegeneilen. Aber dann entfernt sich es also schon sehr von der geistigen Quelle. Das heißt, dann komme ich mit dem Astralischen schon sehr weit runter. Und
ich komme nicht mehr mit.
Ja, das ist jetzt ziemlich schwierig, ich weiß. Das ist, da muss man drüber schlafen. Ja, ich will auch jetzt nicht sagen, dass das das letzte Wort zu dem Thema ist, aber das einmal so eine Grundrichtung irgendwo. Eine Grundorientierung irgendwo. Ich meine, Steiner schildert das dann öfters, wie das im Astralischen ist. Also daher muss man in den Imaginationen oft, wenn sie sich auf die Astralwelt beziehen, wirklich verteufelt aufpassen, weil die Dinge einmal im Umgekehrt erscheinen. Er sagt dann manchmal, man muss also Zahlen zum Beispiel umgekehrt lesen. Wenn man da also irgendeine Imagination von einer Zahl hat oder was, muss man sie eigentlich umgekehrt lesen. Es ist zum Beispiel auch so, ganz typisches Erlebnis ist, also wenn man ein bisschen eine Stufe weiterkommt auf dem Schulungsweg und Spur über die Schwelle kommt, dann begegnet man ja entweder einem Doppelgänger oder gern auch den Tieren, die auf einem zukommen, das wird ja oft geschildert bei Dante zum Beispiel, auch in der Göttlichen Komödie, wie am Anfang da begegnet er den drei Tieren, die auf ihn losstürzen eigentlich, oder wollen auf ihn losstürzen. Das sind aber immer in Wahrheit die Begierden, die aus uns herauskommen. Das sind die Begierden, die in unserem Astralleib drinnen stecken. In der Imagination kommen sie auf mich zu. Also,
da wird das innen außen.
Ja.
In der Imagination.
In der Imagination, ja.
Muss ja was mit uns zu tun haben. Okay. Also das Astrale dann kommt auf uns umgekehrt zu. Also zum Beispiel Zahlen.
Ja, genau.
Okay.
Genau, also das sind so Dinge, auf die man sozusagen in der Praxis aufpassen muss. Also wenn man in der Imagination irgendwelche Zahlen erlebt oder was, dann muss man das erst übersetzen in die richtige Ding. Mhm. Das sind so die Feinheiten dann. Also da kann es sehr viele Irrtümer geben.
Sicher, weil Zahlen liest man in einer Reihenfolge und die Reihenfolge entsteht durch die Zeit und die ist insofern umgekehrt.
Genau, genau. Mhm. Genau, genau. Das sind die Dinge. Naja, ich glaube, dann lassen wir den Mond einmal jetzt ruhen. Ein bisschen was werden wir noch das nächste Mal dazu sagen. Nur immerhin, ich habe schon einen Absatz durchgebracht. Ich schiebe das nämlich jetzt schon seit ein paar Mal immer weiter, aber es macht nichts. Nein, es macht überhaupt nichts. Es ist, wir sind nicht gebunden an eine vorgegebene Ding, wenn wir dazwischen auf wichtige Themen stoßen, die gehören ja eh dazu, in Wahrheit.
Aber sind wir schon im Sündenfall sozusagen?
Wir sind im Sündenfall. Ich garantiere, aber wir sind im Sündenfall. Nein, wir haben auch heute schon den Sündenfall rezitiert.